Wir begrüßen euch zum Podcast Taktische Medizin der Bundeswehr. Ich bin Oberstabsfeldwebel Karl-Heinz Jakobs und gegenüber sitzt mir...
Ja, hallo, Oberfeldarzt Dr. Dennis Ritter. Ich bin leitender Rettungsmediziner der Bundeswehr und zusammen mit Karl-Heinz begrüßen wir euch zum Podcast Taktische Medizin. Was machen wir? Wir möchten euch Themen aus dem Bereich der taktischen Medizin nahebringen, also einem besonderen Themenfeld, mit der Zielgruppe für die Soldatinnen und Soldaten, für Spezialkräfte, Polizei, Rettungsdienst, aber auch die gesamte Blaulichtfamilie.
Wir laden Experten ein zu bestimmten Themen, die besonders im Bereich der taktischen Medizin benötigt werden und es so runterbrechen können, damit auch jeder damit arbeiten kann und später anwenden kann.
Und damit sich das Ganze auch lohnt, gibt es Fortbildungspunkte, wie ihr die kriegt am Ende der Folge. Dazu nochmal ein kleiner Infoblock. Und ansonsten möchten wir uns jetzt an dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlich für eure treue Zuhörerschaft bedanken. Wir sehen es an den Zahlen, wir sind hellauf begeistert. Und wenn ihr möchtet, gebt uns gerne noch ein dickes Like auf der Plattform, wo ihr gerade hört. Dann werden wir vielleicht noch größer in der Community. Viel Spaß mit dieser Folge.
Ja, bis dann. Ciao.
Guten Morgen an alle da draußen. Ein neuer Podcast. Heute ein etwas anderes Thema. Es geht um ZMZ und um den gesamtstaatlichen Auftrag, den wir haben. Dazu haben wir eingeladen einen Experten, den Professor Dr. Ries. Und ich würde sagen, er stellt sich einfach mal vor, damit ihr wisst, mit wem wir es zu tun haben. Und guten Morgen, Herr Professor.
Ja, schönen guten Morgen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich stelle mich sehr gerne vor. Mein Name ist Markus Ries. Ich bin Oberstarzt der Reserve in der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Koordination von medizinischen Aspekten in der gesamten zivil-militärischen Zusammenarbeit. Das heißt, in der Katastrophenhilfe zum Beispiel, aber auch bei neuen Dingen, die jetzt mit der ZMZ 4.0 aufkommen. Das heißt, im Operationsplan Deutschland, im zivilen Beruf bin ich Kinderarzt am Universitätsklinikum Heidelberg.
Das klingt schon mal sehr interessant. Und jetzt mal für alle Zuhörer, die sich nicht so auskennen bei der Bundeswehr, ZMZ 4.0, mal so ein kurzes Statement, was sich so alle darunter vorstellen müssen und was so die zukünftige Planung dafür ist.
Ja, sehr gerne. Also zivil-militärische Zusammenarbeit hängt ja quasi immer von den Umständen ab, von der geostrategischen Lage zum Beispiel. Und wenn man das historisch betrachtet, mit Gründung der Bundeswehr war primär mal die Aufgabe der Bundeswehr, den Kalten Krieg zu bestehen. Dann hatten wir die 90er Jahre, da wurde es ein bisschen friedlicher, die Friedensdividende, da ist die zivil-militärische Zusammenarbeit sicherlich anders gestaltet gewesen als zuvor. Dann kam die Corona-Pandemie, das war dann ZMZ 3.0. Da gab es eine sehr sichtbare Präsenz der Bundeswehr in der Öffentlichkeit durch verschiedene Hilfeleistungen. Und jetzt durch die veränderte Lage im Osten, insbesondere in Russland, Thema Putin, gibt es neue Herausforderungen der zivil-militärischen Zusammenarbeit, insbesondere jetzt im Hinblick auf den Operationsplan Deutschland. Und das nennt man ZMZ 4.0.
Ja, okay, das ist jetzt mal für alle, die sich nicht so damit beschäftigen und im Alltagsleben nichts damit zu tun haben. Zu ZMZ 3.0 Corona-Hilfe kann ich nur sagen, da war ich an der Uniklinik Heidelberg auf der Corona-Intensiv eingesetzt zur Unterstützung, da das Personal halt auch langsam nicht mehr konnte und überarbeitet war. Und es war eine sehr schöne Zeit in Heidelberg, ist ja auch eine schöne Stadt. Aber ich muss sagen, die Arbeit war auch sehr interessant, aber sehr belastend, da die Patientenzahl einfach nicht abgerissen hat auf dieser Intensiv. Gut, okay.
Ja, wenn ich das kurz sagen darf, dafür waren die Heidelberger auch sehr dankbar. Das darf ich an dieser Stelle nochmal sagen. Also vielen Dank für Ihren Einsatz hier bei uns.
Ich hatte mein Team dabei mit mehreren Notfallsanitätern und Einsatzsanitätern, die super unterstützt haben. Und ja, war eine schöne Zeit, auch wenn die Arbeit jetzt nicht so schön war, sage ich mal. Aber es war eine tolle Zeit in der Uniklinik Heidelberg. Kommen wir jetzt nochmal zurück zu ZMZ 4.0, gesamtstaatlicher Auftrag. Was muss man sich so darunter vorstellen? Was ist der gesamtstaatliche Auftrag? Warum machen wir eine zivil-militärische Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen, mit Behörden etc.?
Letztendlich geht es darum, dass wir alle gemeinsam Deutschland verteidigen. Das heißt, jetzt in den nächsten Jahren, wie das auch der Verteidigungsminister ganz deutlich gesagt hat, uns anstrengen müssen, nach außen glaubhaft abschreckungsfähig und auch kriegstauglich zu sein. Das ist nicht eine Aufgabe, die die Bundeswehr alleine bewältigen kann, sondern hier bedarf es Input der gesamten Gesellschaft in allen Facetten. Das geht hin, ja, ich sag mal, von den Betreibern der kritischen Infrastruktur her. Es geht da um Transport. Es geht auch vor allem um das Mindset in der Bevölkerung, dass man versteht, was die Lage ist. Es ist ernst. Wir müssen alle mitmachen. Ich bin aber trotzdem sehr zuversichtlich, wenn alle kräftig anpacken, dass wir das auch gut gemeinsam bewältigen können. Und was hier wichtig ist zu verstehen, im Kontrast zu ZMZ 3.0, wo die Bundeswehr kam, in die Gemeinden, in die Krankenhäuser und da geholfen hat, wird es jetzt andersrum sein in der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Das heißt, der zivile Sektor, öffentliche Sektor, aber auch die Privatwirtschaft werden in Anstrengungen zur Verteidigung und zur Abschreckung eingebunden sein und müssen da mithelfen.
Das kann ja nur der Auftrag sein, da die Bundeswehr, wenn sie gefordert ist, in ihrem Auftrag der Landes- oder Bündnisverteidigung ja nicht mehr ihre Rolle im Inland halt durchführen kann. Dafür sind wir nicht groß genug im Moment aufgestellt, wobei natürlich, dass die Reservisten ja eine sehr starke Verstärkung sind und sich ja doch in letzter Zeit sehr viele Reservisten neu gemeldet haben und aktiv dabei sind, was ich auch ganz toll finde und mir ja zeigt, dass die Bevölkerung doch schon das Mindset bekommt, wir müssen was tun und alle müssen was tun.
Auf jeden Fall. Also ich merke das auch in Gesprächen. Das ist ja sehr schön in der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Man bekommt einen sehr guten querschnittlichen Überblick und auch Einblicke in, ich sag mal, diverse Facetten, einerseits der Sicherheitsarchitektur und jetzt für mich als Arzt, als Mediziner auch im Bereich des Gesundheitswesens. Und ich sehe da auch Fortschritte. Wenn ich jetzt die Frage gestellt hätte, was ist der Operationsplan Deutschland vor einem Jahr, hätten vielleicht nicht so viele was dazu sagen können, aber ich glaube, mittlerweile kommt die Botschaft doch langsam an und viele fragen sich, wo ist denn da mein Platz, was kann ich da tun? Und verfolgen aufmerksam die Entwicklung, was ich wichtig finde.
Naja gut, ich finde halt auch wichtig, dass die Menschen wieder mehr im Ehrenamt tätig sind, besonders in den Hilfsorganisationen, die ja dann beim OPLAN, beim LVBV ja eine große Unterstützung im Inland sind, der weiteren Versorgung der Bevölkerung und der Soldaten.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, also man kann sich ja vorstellen, wenn man eine Lage hat mit einem Konflikt an der Ostflanke der NATO und dann jetzt für den medizinischen Bereich Patienten über lange Strecken strategisch transportiert werden müssen, das ist eine Anstrengung, die gelingt nur gemeinsam. Da braucht man auch zivile Hilfsorganisationen mit entsprechendem Personal, Fahrzeug und Fähigkeiten und auch die medizinische Versorgung im rückwärtigen Raum, also in Deutschland, die wird von dem Sanitätsdienst der Bundeswehr nicht alleine durchgeführt werden können, sondern hier bedarf es auch eine kräftige Unterstützung des zivilen Gesundheitssystems mit Vorhaltung von entsprechenden Fähigkeiten und Kapazitäten. Ja, und es ist auch ist wichtig, dass diese Botschaft ankommt, dass man sich da gut vorbereitet. Ich bin ja jetzt sehr zuversichtlich. Also man muss ja vor Krisen keine Angst haben. Man kann sich immer gut vorbereiten. Und das Gute ist auch, dass man weiß, dass die Menschen eigentlich auch helfen wollen in der Regel.
Ja, das sehe ich auch so in meinem Umfeld. Und wie gesagt, viele fragen dann, was kann ich tun? Und dann sage ich, naja, dann geh doch bitte zu den Hilfsorganisationen oder zu den Feuerwehren oder natürlich auch zu unserem technischen Hilfswerk, dem THW, die immer Leute suchen, wo man halt unterstützen kann. Und jedes kleines Zahnrädchen, was hilft, gibt es ein großes Zahnrad, was ineinander greift und wir eine hervorragende Arbeit leisten können.
Ja, also auf jeden Fall. Man kann sich ja mal für sich selber eine sehr persönliche Entscheidung überlegen, was kann ich gut, was hilft anderen. Wenn man das ja, sag mal, für sich selbst entdeckt und sich entsprechend engagiert, glaube ich, trägt das auch zur Zufriedenheit bei. Und ich glaube, es ist schon so das Verständnis, dass man alleine die Welt nicht retten kann, aber wenn ich sage, wenn ich was in meiner Macht stehe, meinen Fähigkeiten entsprechend mich engagiere in meinem Bereich und das alles und alle anderen das auch tun, dann führt das in der Summe zu viel Gutem.
Das sehe ich auch so. Und ich meine, wir haben es ja schon bewiesen mit unserem Kleeblattprinzip, damals bei Corona und jetzt bei der Unterstützung der Ukraine von den Verwundeten in Deutschland, dass hier alle Bundesländer super mitarbeiten und wir ja eine super Verteilung der Verwundeten innerhalb Deutschlands haben.
Genau.
Und ich denke halt, die Uni Heidelberg wird ja auch da mitspielen. Und es ist ja, wie gesagt, ein Dienst an der Menschheit, wenn wir dieses System so fahren. Und in welchem Bereich sind Sie jetzt so, sage ich jetzt mal, unterwegs jetzt im ZMZ mit der Planung oder Umsetzung?
Aktuell würde ich sagen eher in der Awareness- und Dialogphase. Also ich verfolge einerseits die Entwicklung auf Seiten der Bundeswehr mit. Da gibt es sehr schöne und auch sehr schnelle Fortschritte. Auf der anderen Seite dann, und das ist ja unsere Funktion, unsere Brückenfunktion in den zivilen Bereich rein, auch bin ich im engen Dialog mit zivilen Partnern, mit dem Katastrophenschutz, mit Hilfsorganisationen, einfach um da jetzt schon mal quasi im Vorfeld die Vernetzung, die durch die Corona-Pandemie entstanden ist, weiter aufrechtzuerhalten und die an die aktuelle Lage anzupassen. Einfach, dass alle quasi auf demselben Stand sind, dass man gemeinsam Ideen teilt. Man sagt ja immer, better the planning than the plan. Einfach, um die Entwicklung zu verfolgen und dann, wenn es soweit ist, dass quasi ja, sagen wir mal, alle die Gesamtlage und auch die Mechanik der Lage, so würde ich es mal nennen, verstanden haben und dann gut einsteigen können. Also Dialog, sehr viel erklären, Vernetzung, das ist so meine Hauptaufgabe im Moment.
Ja, das ist ja halt auch wichtig, weil wie gesagt, die Vorbereitung muss gemacht werden, damit, wenn irgendwann aus der Krise ein Krieg wird, die Zahnräder ineinander greifen, damit wir halt gerüstet sind. Und
genau.
Das bedeutet für mich halt auch, THW mehr aufzurüsten, mehr Personal zu haben, mehr Material zu haben, die Aufbau der Bundeswehr in diese Richtung weiter zu betreiben, auf den neuesten Stand zu kommen und die Planung zu haben, dass wir jederzeit einsatzbereit sind.
Genau, genau. Und was interessant ist, vieles ist auch jede Hilfsorganisation oder jede Organisation per se hat ja so ein bisschen eine andere DNA, die funktionieren alle so ein bisschen auf verschiedene Art und Weise. Da gut zu verstehen, wie diese Organisationen funktionieren, welche Kultur die haben, wie ich die mitnehmen kann, wie ich Fragen beantworten kann, das ist so eine wesentliche Aufgabe in der ZMZ. Und Kommunikation ist auch wichtig. Erscheint jetzt so ein bisschen trivial, aber es ist oft so, wenn wir dasselbe Wort benutzen, auf der einen oder anderen Seite heißt das was anderes. Und zu lernen, sich da zu verstehen, ist auch sehr wichtig, damit es keine Missverständnisse gibt und damit es dann gut läuft.
Ja, das Wording ist schon wichtig. Und ich meine, die Bundeswehr ragt ja immer da heraus mit ihren vielen Abkürzungen, die ein Mensch, sage ich jetzt mal, der nicht mit der Bundeswehr zu tun hat, überhaupt nicht versteht, worüber man da spricht. Da wäre, glaube ich, auch mal eine Kommunikation, besonders mit den Hilfsorganisationen, ganz wichtig. Und ich weiß noch, als ich in der Leitstelle der Bundeswehr gesessen habe, wir arbeiten ja mit dem NATO-Alphabet und andere Menschen, Polizei arbeitet mit diesem deutschen Alphabet, wie man das benennt. Und da müssen wir halt auch mal so in Kleinigkeiten einfach so mal Verständnisprobleme klären, damit alle von demselben sprechen. Also schwierig.
Genau, genau, genau. Man merkt es ganz gut, dass trotz der verschiedenen Sprachen, sage ich mal, die Zusammenarbeit aber dann wirklich gut funktioniert bei gemeinsamen Übungen. Deswegen finde ich persönlich Übungen wichtig, um einfach mal, ja, ich sag mal, ein System zu bespielen, einen bestimmten Aspekt in der Katastrophenhilfe zu testen. Wie funktioniert das? Schwachstellen zu erkennen, das System dann nachzuhärten. Da gab es ein schönes Beispiel. Wir haben vor einiger Zeit hier im Uniklinikum Heidelberg eine Übung gemacht zum MANF 100, also Massenanfall an Verletzten, 100 Verletzte mit einem Szenario, eine Explosion, eine Verpuffung in einem Industriebetrieb und dann letztendlich die präklinische Rettungskette durchgespielt, die Sichtung in der Klinik und die Versorgung der Patienten in der Klinik. War eine tolle Übung, haben sehr viel gelernt, war auch ein schönes Beispiel für zivil-militärische Zusammenarbeit. Und solche Übungen, diese gemeinsamen Übungen sind auch wichtig, ich sag mal so für den mentalen Aspekt, für die Kohäsion. Man lernt den anderen kennen, man bewältigt eine schwierige Lage gemeinsam, das schweißt schon zusammen, das ist auch ganz wichtig.
Da hatten wir ja mit Professor Dr. Heller schon einen Podcast, da ging es um Triage und da fängt ja für mich so die Problematik an. Wir bei der Bundeswehr haben den M-Start als Sichtung eingeführt, aber es gibt halt viele Triagesysteme und dann kommt es halt drauf an, bei uns heißt ein Manf Maskal. Aber ich war damals in Dresden bei dem Hochwasser mit dem Großraumrettungshubschrauber, Evakuierung von Krankenhäusern. Die Zusammenarbeit mit den Zivilen war immer super. Das Ahrtal haben wir damals unterstützt als Bundeswehr. Die Zusammenarbeit funktioniert schon. Ich denke, auf der Arbeitsebene ist das überhaupt kein Problem. Nur müssen wir mal schauen. Wie gesagt, das ist mit den Begrifflichkeiten manchmal ein bisschen schwierig. Und eine Einheitlichkeit. Also Triage finde ich total wichtig und diese Übungen in den Krankenhäusern mit 100 Verletzten oder Verwundeten, das ist halt auch nochmal so ein Ding, das muss halt auch mal durchgespielt werden.
Ja klar, vor allem sind das Abläufe, die übt man nicht jeden Tag. Das braucht entsprechend Material, Personal, ich muss so einen Aufwuchs herstellen, muss Alarmierung üben, jeder muss seine Rolle kennen, vielleicht dann auch ja Protokolle beherrschen, die man nicht so jeden Tag, sagen wir mal, im täglichen Leben macht. Und deswegen ist es wichtig, diese Übungen zu machen. Und vor allem auch, wenn man gemeinsam mit anderen Organisationen arbeitet, halt auch wichtig zu verstehen, wie arbeiten die denn? Ja, dass man gut gemeinsam arbeiten kann. Und das ist wichtig, sich im Vorfeld da abzustimmen, dass wenn es dann, wenn man zu einer ernsten Lage kommt, dass man dann gut und reibungslos zusammenarbeiten kann. Da muss ich aber sagen, das klappt eigentlich immer gut, die Zusammenarbeit, weil die Motivation ist da. Ich denke, man akzeptiert auch, dass die andere Organisation jetzt ein bisschen anders funktioniert, weil man sieht, naja, okay, die machen das so, aber das läuft auch. Na, okay, kann man gut zusammenarbeiten, passt.
Ja, also das passt immer, weil das sind alles Menschen, die Profis sind in ihrem Bereich und man kann sich ja immer anpassen. Ja, also das ist ja nicht so das Problem. Also ich sehe es jetzt, ich komme ja aus der taktischen Medizin, also aus der grünen Medizin und wir arbeiten halt mit MARCH und die zivile Seite arbeitet mit CABCDE. Ja, und das sind Kleinigkeiten. Wir arbeiten halt, wie gesagt, grüne Medizin ist ein bisschen anders als die weiße, aber das passt schon. Wir machen über unser Übergabeschema nach Mist, die anderen arbeiten wieder nach dem anderen. Aber ich denke, es wäre mal schön, wenn vielleicht die Hilfsorganisationen und die Bundeswehr sich mal so unterhält darüber, hey, wir arbeiten so und so, das heißt bei uns das und das und bei euch heißt das so und so. Wobei alle Notfallsanitäter der Bundeswehr CABCDE können. Mir ist halt jetzt nicht bewusst, wie viele aus den Hilfsorganisationen MARCH PAVS kennen und das TCCC arbeiten, was halt doch ein anderes ist als das, was wir im Zivilen machen. Weil wir kennen ja im Zivilen, dort gibt der Patient das taktische Vorgehen vor und bei der grünen Medizin gibt die taktische Situation das Vorgehen vor. Das sind zwei Welten, die aufeinandertreffen.
Genau.
Aber das wird schon funktionieren, weil wir sind ja alle auch im zivilen System unterwegs und wissen, wie unsere guten Kollegen von den Hilfsorganisationen arbeiten. Also das ist ja jetzt nicht so das Problem.
Ja, aber ich denke schon, das wäre mal ein cooles Thema für einen schönen Workshop. Vielleicht entsteht ja mal was draus.
Ja, mal. Können Sie gerne, also können wir gerne mal machen. Was. Aber das wäre schon, denke ich, ein tolles Konzept, wenn man sich mit den Hilfsorganisationen, dem THW, der Polizei und der Bundeswehr und natürlich der Bundespolizei mal zusammensetzt und so ein Konzept ausarbeitet, wie, was heißt bei euch was und wie arbeiten wir zusammen. Das wäre schon eine tolle Idee, die man mal verfolgen könnte. Ach so, ja, Dennis ist leider in London, habe ich vergessen am Anfang zu sagen, deswegen ist er leider heute nicht dabei.
Nee, ich finde es gut, was Sie sagen.
Ja, okay, gut. Also das wäre so eine Idee, die könnte man mal machen, dass man sich vielleicht mal zusammen trifft und vielleicht mal so ein Handout macht für jeden, dass er versteht, was die anderen machen. Und dann wären wir wieder bei dem Thema Kommunikation, miteinander reden.
Genau, Kommunikation, gemeinsame Sprachregelung, einfach um zu verhindern, dass man lost in translation ist. Ja? Das ist eine ureigene Aufgabe der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Ja, wenn wir bei Modalitäten von Kommunikation sind, dieses Thema. Ich glaube, was auch wichtig ist, im zivilen Bereich ein Bewusstsein dafür zu haben, dass man für Kommunikation Rückfallebenen braucht. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass die digitale Digitalisierung, so gut oder schlecht, wie sie funktioniert, dass sie permanent so laufen würde, wie das im Friedensbetrieb so läuft, sondern dass es halt auch sein kann, dass es da Ausfälle gibt. Und bin ich darauf vorbereitet, Rückfallebenen zu definieren, ja, zum Beispiel Papierlagen, kann ich das noch? Wäre auch mal interessant, das zu üben.
Da gebe ich Ihnen recht. Also ich habe noch gelernt 1990, als ich zur Bundeswehr gekommen bin, Meldeblock und Bleistift H4 mit einem Gradmelder. Das hat ja immer funktioniert.
Ja, genau, kann ich auch noch so.
Ja, jetzt werden sich viele denken, Mensch, wie alt. Ja, also ich war schon auf der Welt, als die Mammuts durch die Gegend liefen, also passt schon. Das kriegen wir hin. Nein, aber das sind halt auch so Rückfallebenen. Und ich weiß, dass sich darüber Gedanken gemacht wird, auch im BBK, dass man sich da überlegt, weil die Rückfallebenen müssen da sein. Wir müssen immer einen Plan B haben. Mhm. Ja. Mhm. Und ich meine, Sie kennen das in Ihrer Klinik, auf Ihrer Intensivstation, wenn Ihr System intensiv die Software abstürzt, wird es auch schwierig.
Ja, aber ich glaube, das Bewusstsein für mögliche IT-Ausfälle oder die Verwundbarkeit, die Vulnerabilität von Kommunikationssystemen IT, die ist jetzt schon stärker als das, ich würde mal sagen, vor ein paar Jahren war. Ja, man hört ja auch sehr viel über hybride Lagen, Cyberangriffe. Und ich denke, das Bewusstsein ist da und auch das Verständnis der Notwendigkeit, sich da gut aufzustellen und diese Dinge im Vorfeld zu durchdenken. Damit Vorbereitung ist ja immer wichtig. Man sagt immer, there is no glory in prevention. Vorbereitung ist so wichtig, weil wenn dann die Lage da ist, dann ziehe ich meinen Plan aus der Schublade und habe meine Einsatzmittel zur Verfügung und das Personal ist geschult und dann kann ich das viel leichter bewältigen. Aber ich glaube, da hat auch so ein Shift of Mindset, würde ich mal so sagen, in der Bevölkerung so allgemein stattgefunden, dass man sich schon bewusster ist, ja, es kann Krisen geben und es läuft nicht immer alles so rosig, aber es ist auch wichtig, mich vorzubereiten, dass ich schon mal so überlege, was ich mache in bestimmten Situationen und dann entsprechend auch gut reagieren kann, anstatt, ja, ich sag mal, hilflos zu sitzen und sagen, hey, hilf mir mal. Ich glaube schon, dass die Menschen das Verständnis mittlerweile verstärkt haben, dass es auch wichtig ist, sich selber zu helfen, zumindest, ja, ich sag mal so, für ein paar Tage einen Katastrophenvorrat zu Hause zu haben. Ich glaube, 10 Tage oder so, das wird ja empfohlen, aber wenn man schon mal so 3 Tage hat, das ist ja auch nicht schlecht. Man kann mit kleinen Schritten anfangen, sich da vorzubereiten. Wir hatten ja mal so eine Lage hier in Heidelberg mit blauem Wasser, wenn Sie das mal googeln, das war ganz interessant, da ist blaues Wasser aufgetreten im Trinkwasser und da hat das Gesundheitsamt auch sehr schnell, hervorragend reagiert, da wurde Wasser abgestellt, aber dann hat man mal gesehen, wie viele Leute haben denn so Wasser zu Hause? Das war dann sehr schnell in Heidelberg und um Heidelberg ausverkauft. Aber ich glaube, da hat man viel gesehen und gesagt, das ist da vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn man sich selber mal so ein bisschen vorbereitet, wenn sowas nochmal kommt, ja, dass ich dann so ein bisschen Wasser zu Hause habe. Und die Sachen können auftreten, auch in der industrialisierten Gesellschaft. Ich meine, es ist ja so, dass wir, wenn wir mal überlegen, warum wir als Land so gut aufgestellt sind, was eigentlich unser Erfolg ist, sind ja so 3 Faktoren. Einerseits sind wir offen, wir sind andererseits auch technikaffin und gut vernetzt in der Welt. Aber diese Erfolgsfaktoren, die machen uns auch vulnerabel. Und wo finde ich da eine Balance, mich auch entsprechend zu schützen? Ja, das wird auch jetzt mit dem Operationsplan Deutschland deutlicher, diese Dinge zu durchdenken. Und aber insgesamt, denke ich, sind wir da auf einem guten Weg, ich sag mal, uns die Offenheit zu bewahren, die Demokratie zu beschützen. Finde ich ganz wichtig, sind ja bald Wahlen, gehen Sie bitte alle wählen. Dann ja, uns auch innovativ weiterzuentwickeln, da vielleicht jetzt schon mal so ein bisschen Sicherheit auch mitzudenken. Health Security ist wichtig und die Vernetzung in der Welt, ich denke, hat man auch verstanden, wenn man sich von einem Partner abhängig macht, der dann schwierig wird, zu sagen, naja, vielleicht kann ich das ein bisschen diversifizieren und bin da in Zukunft ein bisschen besser aufgestellt. Das sind alles so Aspekte, die in ZMZ 4.0 eine gestaltende Rolle spielen.
Naja gut, wir haben ja bei Corona gesehen, dass zum Beispiel die Nudeln ausgegangen sind. Also, dass es ja Probleme bei Olivenöl oder normales Öl gab. Das geht sehr schnell. Ich denke, wir müssen auch wieder mehr Depots aufbauen mit Vorräten, damit gewisse Tage überbrückt werden können. Weil durch diese Verkettung oder Lieferketten weltweit und nur wenn die Lieferketten in Ordnung sind, können wir was produzieren, ist natürlich schwierig.
Ja, genau. Und vor allem das Verständnis dafür zu haben, das ist, man wird ja manchmal suggeriert, auf Knopfdruck hast du alles immer gleich. Mag sein, aber würde ich mich nicht darauf verlassen, dass das in der Krise auch so funktioniert. Und sich deswegen im Vorfeld Gedanken machen, was brauche ich, um ein paar Tage mich entsprechend zu versorgen und da so ein bisschen vorzusorgen. Ich meine, es muss jetzt ja nicht jeder ein Prepper werden, aber ja, so kleine Schritte bringen ja alle gut voran. Vor allem, dass dann auch die Hilfsorganisationen und der Katastrophenschutz entlastet wird. Der Katastrophenschutz ist ja nicht da, mich zu bekätern als Bürger, sage ich mal, sondern der Katastrophenschutz ist dazu da, die kritische Infrastruktur zu schützen und wiederherzustellen. Das sind zwei verschiedene Sachen und es ist wichtig, dass das draußen verstanden wird.
Das ist halt wichtig. Und ich hatte letztes Mal noch einen Bericht gelesen, da ging es halt Ungediente als Reservist. Und da ist ja ein riesiger Zulauf. Also da scheint es doch sehr viele Menschen zu geben, die sich echt dafür interessieren und sagen, ich möchte was für mein Land tun. Und das ist der richtige Weg. Aber die Versorgung mit Trinkwasser ist halt ein sehr wichtiger Fakt, den man halt beachten muss. Und dafür haben wir das THW und andere Hilfsorganisationen, die da gut aufgestellt sind. Und da müssen wir halt schauen. Und wir wissen halt nicht, was kommt und wann es kommt. Aber wir müssen uns vorbereiten.
Genau, absolut.
Mhm. Ja, und wir haben es ja schon gemerkt, so jetzt hier als Pädiater, Nurofensaft für Kinder, gab es mal ein Problem mit der Herstellung oder mit der Produktion. Wie schnell das geht und wie schnell das Auswirkungen auf ein doch hochentwickeltes Land wie die Bundesrepublik Deutschland hat.
Ja, mit komplexen Lieferketten, ja, diese Vernetzung ist vielleicht auch nicht immer gut, wenn da nur die Ökonomie im Vordergrund steht, sondern auch wichtig, dass man von dem Sicherheitsaspekt her zu denken, Health Security heißt es ja deswegen, absolut. Und kann ich mich vielleicht auch als Bürger, Bürgerin darauf einstellen, es gibt ja die Möglichkeit, sagen wir mal, bestimmte Dinge antizyklisch zu beschaffen. Also wenn ich meine, ja, sagen wir mal, wenn ich jetzt Heuschnupfen hätte und kaufe mir die Heuschnupfenmedikamente, gerade wenn die Saison ist, wird es halt vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ich sag mal so, im Winter hat eigentlich in der Regel niemand so richtig Heuschnupfen. Da ist vielleicht dann noch was da. Also dass man diese Sachen so ein bisschen mitdenkt und gucken, wann ist die Saison, also die zeitlichen Aspekte mit beachten. Ja, ich denke, da kann man auch schon so ein bisschen gegensteuern. Was natürlich nicht besser macht, dass die Lieferketten vulnerabel sind. Das ist ja klar.
Ja, das ist ein großes Problem mit den Lieferketten. Das muss man einfach sagen. Jetzt haben wir ja schon sehr viel ZMZ gemacht. Wie gesagt, ich habe gesagt, das Ahrtal, damals Dresden, Hochwasser. Die Bundeswehr hilft ja, wo sie kann, mit ihrer Amtshilfe. Aber das ist halt bei einem LVBV nicht mehr vorhanden, da wir dann woanders sind. Ja? Mhm. Und ich denke, da ZMZ 4.0 bedeutet für mich jetzt persönlich, wir müssen halt im rückwärtigen Raum, so wie man das nennt, halt eine Struktur aufbauen, dass halt diese Aufgaben von anderen übernommen werden können.
Absolut, absolut. Dafür ist das Verständnis wichtig, ja, um zu sehen, dass jetzt vielleicht noch, wie Sie sagen, aus der Erfahrung, naja, da gab es eine Krise, da kam die Bundeswehr und hat geholfen, vielleicht auch ein bisschen als eine Personalreserve wurde es manchmal verstanden, ist ja okay, kann man so denken, subsidiär, aber in einem Szenario in der Bundesverteidigung ist die Bundeswehr vorne und dann muss das hinten laufen und das wird die zivile Seite übernehmen, um die kritische Infrastruktur am Laufen zu halten, um die Menschen zu versorgen und auch um die Demokratie zu schützen. Und da ist jeder gefragt.
Ich sehe es halt so, wir können halt den Transport von Verwundeten, Verletzten, Erkrankten nur bis zum bestimmten Punkt in den rückwärtigen Raum machen und die Weiterverlegung oder Weitertransport und Versorgung muss halt durch zivile Einrichtungen geschehen.
Absolut.
Weil auch unsere Ärzte in den Bundeswehrkrankenhäusern ja dann in der Rolle 3 sind und die ist nicht im Inland.
Genau. Auch da bin ich zuversichtlich, da bekomme ich viele Anfragen, stehen Dialogen, wo Menschen aus dem Gesundheitssystem, aus den Hilfsorganisationen fragen, du sag mal, wie läuft denn das dann, wie sieht das schon aus, was ja quasi dokumentiert, dass das Verständnis dafür da ist, dass ich gefordert bin als jemand, der im zivilen Gesundheitssystem oder in der Gesundheitsversorgung arbeitet. Und das ist ja auch schon ein wichtiger Schritt, dass das Verständnis da ist. Die Feinplanung, das läuft dann. Ja, ich glaube, wenn man die große Lage und die, wie ich das immer so sage, die Mechanik der Lage versteht, dann braucht man auch keine exzessiv granulären Pläne, dann läuft das Hand in Hand. Aber dieses Verständnis erstmal herzustellen für diese veränderte Lage und die Anforderungen, die Fähigkeiten, Rollen und entsprechende Verantwortlichkeiten, das muss da sein. Und das ist ein wichtiger erster Schritt und das ist eine wesentliche Aufgabe in der ZMZ 4.0 aktuell, dieses Verständnis zu erzeugen, die Lage zu erklären und hier auch aufzuklären, Vertrauen zu schaffen, Transparenz zu schaffen.
Wir sind auf einem guten Weg. Es läuft in allen Bereichen, auf allen Ebenen, diese Weiterentwicklung des gesamtstaatlichen Auftrags. Wie gesagt, die Bevölkerung bekommt nicht so viel davon mit.
Genau. So, und wenn Sie sich jetzt fragen, draußen, was kann ich so tun? Na, jeder kann ja Multiplikator sein. Ja? Wenn Sie sagen, das Thema interessiert mich, informieren Sie sich drüber, reden Sie darüber in Ihrer Familie, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, an der Arbeit. Einfach, ja, um zu schauen, dass diese wichtigen Sachen nicht untergehen in der Hitze des Alltags, sag mal. Wir haben ja genug um die Ohren, was vor jeden Tag passiert. Aber diese Dinge, die sind ganz wichtig und es ist jeder gefragt. Ja, deswegen ist auch wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und da kann jeder Multiplikator sein.
Genau, so sehe ich das auch. Und wenn die Kliniken in Deutschland, die ja hervorragend sind, da sich mit einbringen, alle Kliniken, besonders die Unikliniken, aufgrund ihrer Größe und ihrer Fähigkeiten. Wie sieht denn das jetzt aus mit der Pädiatrie bei einem LVBV?
Also wichtig finde ich als Kinderarzt, dass man generell, wenn man Krisenplanung macht oder sich Gedanken macht, Katastrophenbewältigung, dass man Pädiatrie, dass man Kinder mitdenkt. Es ist ja so, dass in Konflikten natürlich auch Kinder betroffen sind von den Konflikten auf die eine oder andere Art. Ja, ob das jetzt durch Verletzungen sind, andererseits aber auch, sag mal, wenn es Konflikte gibt, dann gibt es immer Flucht und Migration. Die Menschen wollen sich in Sicherheit bringen, flieht keiner gerne. Familien gehen dann von einem aus zum anderen, die nehmen natürlich ihre Kinder mit, was eine Belastung für die Kinder ist. Kinder sind ja einerseits, ja, sage ich mal, vulnerabel, die brauchen ihre Eltern, aber andererseits sind Kinder auch, also ich sag mal, man kann Kinder auch stark machen, indem man sie entsprechend vorbereitet und diese Dinge altersgerecht anspricht. Zu Hause, was eine Aufgabe der Eltern ist, aber vielleicht auch in den Schulen. Es gibt ja Katastrophenerziehung. Mittlerweile gibt es so ein Programm hier in Baden-Württemberg. Das ist ein sehr schönes Programm, wo man so in verschiedenen Altersstufen kindaltersgerecht Aspekte des Katastrophenschutzes den Kindern näher bringt, um die Kinder zu stärken. Ja, man nennt das ja so Empowerment, dass sie ihre Selbstwirksamkeit lernen, zum Beispiel auch Erste-Hilfe-Kurse machen. Die wissen, was macht das THW, was macht die Feuerwehr. Solche Sachen. Ja, aber dann auch strukturell. Ich denke, in einem LVBV-Szenario, wenn wir damit rechnen müssen, dass verletzte Kinder und Flüchtlinge dann zu uns kommen, die müssen wir versorgen, die müssen wir irgendwo unterbringen, die müssen wir medizinisch betreuen. Und diese Dinge vorauszudenken, finde ich wichtig, damit man die Kinder nicht vergisst, weil Kinder sind Hoffnung und Kinder sind auch unsere Zukunft.
Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Die Bundeswehr hat natürlich, ihr Klientel ist eher Erwachsene und die Ausrüstung, gerade in der taktischen Medizin, ist natürlich nicht auf Pädiatrie ausgelegt, weil wir sind halt begrenzt mit unseren Rucksäcken. Auf den Fahrzeugen haben wir pädiatrische Ausstattungen, aber in unseren Rucksäcken, wenn wir als Fußpatrouille unterwegs sind, haben wir nichts für Kinder dabei.
Genau, genau. Das ist ja jetzt, ich sag mal, der eine Aspekt, wenn es da um konkrete Verletzungen geht. Aber Katastrophenvorbereitung hat ja einen ganz holistischen Ansatz. Ja, da geht es ja, also klar, natürlich muss man Verletzungen mitdenken, aber es geht ja letztendlich auch so ein bisschen darum, wie bereite ich den Kinder darauf vor, dass wir vielleicht in einer Welt leben, wo es ein paar Krisen gibt und wie geht man am besten damit um? Also ich denke jetzt mal, so diese Katastrophenerziehung in den Schulen, das finde ich ganz wichtig, auch dass keine Angst entsteht. Wenn diese Dinge kindgerecht vermittelt werden und die Kinder dann auch sehen, was sie selber machen können, gehen sie natürlich gestärkt durchs Leben, weil man ja eigentlich immer Angst vor dem hat, was man nicht weiß und nicht kennt. Und dann malt man sich immer so Schreckensszenarien aus. Und da kindgerecht zu schulen, die Kinder vorzubereiten, sie ihre Eigenwirksamkeit zu stärken. Und Kinder sind ja auch Multiplikatoren in der Familie, dass man sich mit so Dingen mal auseinandersetzt. Also das ist ganz wichtig. Jetzt mal von der Sanitätsausstattung abgesehen. Denkt da mehr so ganzheitlich, systemisch.
Okay, das verstehe ich auch. Und dann geht es halt mehr um Resilienz. Jetzt ist aber die Frage, wenn es ja so ein tolles Programm in Baden-Württemberg gibt, ist das für ganz Deutschland geplant oder ist das jetzt nur bundesländerabhängig?
Das ist eine gute Frage. So tief ist da mein Einblick auch nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also ich weiß, es gibt es in Baden-Württemberg. Ich bin auch mit den Trägern in engem Kontakt, also mit Bildungswissenschaftlern und auch hier mit dem Katastrophenschutz, den Schulen. Das ist sehr gut angenommen worden. Inwieweit das jetzt Teil der Bildungspläne ist in allen anderen Bundesländern, da muss ich sagen, das bin ich jetzt so ein bisschen überfragt.
Okay, aber das wäre ja mal auch interessant. Okay, da können wir ja mal nachgucken. Weil ich finde das wichtig. Also Kinder Resilienz zu machen, das ist in der heutigen Gesellschaft sehr wichtig, da die Flut der Informationen so viel sind und die müssen irgendwie gefiltert werden, weil das sonst eine Reizüberflutung ist.
Absolut, absolut. Ja. Wir müssen unsere Kinder stark machen. Auf jeden Fall.
Genau, da gab es mal ein tolles Lied von Herbert Grönemeyer. Aber gut, aber das ist auch schon wieder so lange her.
Was, auch, ja.
Ja, okay, ist wahrscheinlich schon wieder so lange her, dass die meisten gar nicht wissen, Kinder an die Macht hieß das, dass die meisten das gar nicht kennen. Aber wer das mal hören will, Kinder an die Macht, ist ganz gut von Herbert Grönemeyer. Gut. Ja, Herr Professor, jetzt würde ich sagen, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Codewort für diese Folge, für unsere Kameraden und Kameradinnen, damit die ihr Zertifikat dann später mal abrufen können.
Resilienz.
Resilienz, okay, super. Ich fand es sehr interessant, mit Ihnen zu sprechen, Herr Professor. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns mal. Ich komme auch gerne nach Heidelberg einen Kaffee trinken oder sowas. Und dann geht's weiter. Vielen Dank.
Absolut. Ja, ganz herzlichen Dank. Also nochmal herzlichen Dank für Ihren Dienst hier in Heidelberg an der Uniklinik. Herzlichen Dank für das Interview, für das gute Gespräch. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank für das Vertrauen. Und Sie sind jederzeit bei uns hier in Heidelberg willkommen. Ich freue mich.
Okay, gut.
Nach dem Podcast einige Informationen für euch. Wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse, unter der wir einfach zu erreichen sind. Die heißt podcast.taktischemedizin@bundeswehr.org. Podcast Taktische Medizin ohne Leerzeichen. Darüber könnt ihr uns erreichen und Vorschläge, Ideen oder auch, wenn euch was nicht gepasst hat, schreiben. Und dann können wir das in die neuen Podcaste einfließen lassen. Für alle interessierten Soldatinnen und Soldaten, wir ziehen mit den Zertifikaten und den Vorträgen um auf die Link and Learn Seite. Dort findet ihr dann auch die Möglichkeit, die Codewörter einzugeben und bekommt dort die Zertifikate. Der Umzug auf Link and Learn wird, wie gesagt, ab Januar sein und dann könnt ihr es dort finden. Wo wir genau zu finden sein werden, werden wir euch mitteilen. So, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus dem Podcast und wünsche euch eine gute Zeit. Dennis ist leider im Moment nicht dabei, da man wieder einen wichtigen Termin hat. Aber so long. Bis dann. Ciao.